Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist Bern einfach spezial, wieder mit Literatur. Heute reden wir ein bisschen mehr über Schweizer Bücher, aber nicht nur reden. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, ich fange mal an mit einem Buch, das ich wirklich allen empfehlen möchte, die mehr verstehen von Ökonomie, von wirtschaftlichen Zusammenhängen. Und zwar ist das Buch von Kurt Schildknecht, «Wohlstand – kein Zufall», im NZZ Libro Verlag erschienen. Der Kurt Schildknecht war ganz lange Chefökonom der Schweizerischen Nationalbank, ist einer von der, meiner Meinung nach, brillantesten, aber auch einflussreichsten Ökonomen überhaupt von der Schweiz. Also er lebt immer noch natürlich und schreibt auch ab und zu noch, hat früher noch viel mehr geschrieben, ist ja klar, aber jetzt ist er auch ein bisschen älter geworden. Und das ist ein ganz gutes Buch. Warum ist es so gut? Erstens ist es auch didaktisch sehr gut gemacht. Also da lernt er sehr viel und es ist sehr gut aufgebaut, gut gegliedert. Die Fragen, die euch gerade auf der Zunge kleben, die werden da gerade beantwortet. Zweitens, es ist wirklich auch eine Art Lehrbuch von der Ökonomie aus einer liberalen Sicht. Das ist insofern auch wieder ironisch beim Kurt Schildknecht, weil der Kurt Schildknecht war ursprünglich SP-Mitglied. Mhm. Ist sogar, jetzt weiss ich nicht mehr, wie es offiziell geheissen hat, irgendwie Wirtschaftskommission von der SP gewesen, mit dem Peter Bodemann zusammen und glaub, mit dem Elmar Ledergerber in einer Zeit, wo es noch Leute gegeben hat in der SP, die von Ökonomie Ahnung hatten, oder sagen wir zumindest von Wirtschaft. Bodemann hat nicht so viel Ahnung von Ökonomie, aber der Elmar Ledergerber zum Beispiel war auch ein Ökonom und Jurist. Aber der Kurt Schildknecht war eigentlich ein guter Sozialdemokrat gewesen, aber ist dann immer mehr, aber ist eigentlich immer ein Liberaler gewesen und dann mit dem EWR ist er auch einer von den ganz wichtigen Protagonisten vom Neiwaden, neben Christoph Blocher, Walter Frey, ist der Kurt Schildknecht sehr, sehr ein wichtiger Mann geworden, der das hat können begründen konnte, warum der EWR falsch war. Nachher ist er Bankier geworden, zuletzt bei der BZ Bank von Martin Ebner. Also ein einflussreicher, glänzender Schreiber. Leset das Buch. Da habt ihr aus einer Schweizer Sicht ein sehr gutes Lehrbuch, was Wirtschaft bedeutet, mit vielen auch schweizerischen Beispielen. Also ganz ein sehr, sehr gutes Buch. Gut, weiter, Dominik.
Ja, ich muss noch mal eine Angelsachs bringen. Ich habe die natürlich gerne. Und das ist der Henry Hazlitt. Der ist insofern interessant, das ist kein Ökonom, das ist ein Journalist, wie du und ich, lange bei der Washington Post eine Kolumne hatte. Und er hat ein Buch geschrieben, die 24 wichtigsten Regeln der Wirtschaft. Ist schade, weil der Originaltitel ist viel besser. Der heißt Economics in One Lesson, also Wirtschaft in einer Lektion. Und die Lektion, das ist aus dem ersten Kapitel von dem Buch und die ist eigentlich ganz einfach. Und die brauche ich da im Bundeshaus eigentlich jeden Tag. Wenn ich wirtschaftspolitische oder sonst irgendwelche politische Vorschläge auf dem Tisch habe oder einer Debatte zulasse, dann tue ich immer Henry Hazlitt anwenden. Er hat gesagt, und es ist eigentlich ein No-Brainer, aber geht immer vergessen, Vorschläge muss man nicht nur auf ihre kurzfristige Wirkung und auf ihre Wirkung auf einen bestimmten kleinen Kreis von Betroffenen analysieren, sondern immer auf ihre langfristige Wirkung und auf die Wirkung auf alle Leute. Und das klingt ganz banal und normal, aber ich sage euch einfach, im Bundeshaus ist das selten. Und wenn du so anfängst zu denken und zum Beispiel an eine Medienkonferenz gehst, dann kommen dir immer gute Fragen in Sinn, die Politiker immer aufregen. Darum ist es wirklich für mich ganz ein wichtiges Buch in meinem Alltag. Ich habe es auch auf meinem Bürotisch. Er tut dann die anderen Kapitel, tut das dann so exemplarisch, wie es eben die Angelsachsen machen, durchziehen. Also zum Beispiel eben Mindestlohn. Mindestlohn ist für jemanden, der einen Job hat, etwas Gutes, weil er verdient dann mehr. Für jemanden, der einen Job sucht, ist ein Mindestlohn blöd, weil die Einstiegshürde zu hoch ist. Und das ist auch ganz banal, geht aber auch immer ständig vergessen.
Also gut, das ist wirklich ein Lesetipp für unsere lieben Kollegen, die von Wirtschaft so alle keine Ahnung haben, die nämlich auch Historiker sind wie du und ich, aber im Gegensatz zu uns die falschen Bücher gelesen haben offensichtlich.
Oder keine.
Karl Marx und Friedrich Engels am Verfaulen sind. Dann wieder mal etwas Frisches lesen, etwas Gutes, etwas Gescheites und das ist halt liberal. Gut, gehen wir zum nächsten Buch. Jetzt ist es ein bisschen eher historisch. Tobias Straumann, das ist sicher der beste Wirtschaftshistoriker, den wir haben in der Schweiz, ist Professor an der Uni Zürich. Er hat zwei Bücher, die ich unbedingt empfehlen würde. Er hat noch andere Bücher geschrieben, aber das sind die zwei Bücher, die ich jetzt wirklich sehr, sehr empfehlen würde. Die anderen sind teilweise ja, ein bisschen spezialisiert zu wissen und so weiter für Leute, die es dann wirklich genau wissen wollen. Aber das erste Buch ist 1931. Das ist erstens, also ist auf Englisch ursprünglich erschienen, bei der Oxford University Press. Ein sehr, sehr renommiertes Verlagshaus. Das zeigt schon mal die Bedeutung von diesem Buch. Es gibt fast keine Schweizer Historiker, die es schaffen, dass ihre Bücher auf Englisch erscheinen und vor allem in so renommierten Verlagen. Der andere ist der Oliver Zimmer, der zweitbeste Historiker, den wir in der Schweiz haben. Gut, gehen wir zu 1931. Da geht es eigentlich um den Aufstieg von Hitler. Das gibt es auf Deutsch, das haben wir schnell nachträgen. Ihr könnt das also auf Deutsch lesen. Und es geht wirklich darum, warum ist der Adolf Hitler an die Macht gekommen, 1933. Und er sagt eben 1931, das ist eigentlich der entscheidende Punkt gewesen. Das war, wo in Deutschland bedeutende Banken bankrott gegangen sind. Und er sagt, das ist eigentlich viel, viel wichtiger gewesen als die Weltwirtschaftskrise, die vorher 1929 stattgefunden hat. Und es ist deswegen so ein gutes Buch, wie es gewisse Aktualität hat. Oder? Es zeigt, dass die ganzen Vertragsbestimmungen vom Versailler Vertrag haben ein Korsett geschaffen in Europa, der Reparationen mit allem dem und so weiter, wo dazu geführt hat, dass Politiker fast nicht mehr haben können handeln. Man hat eigentlich das Problem gesehen. Man hat gesehen, dass Deutschland hat enorme wirtschaftliche Schwierigkeiten, auch andere Länder. Aber man hat es nicht können ändern, weil die Verträge sind irrsinnig schwer gewesen zum Revidieren. Und selbst wenn man es revidiert hat, man hat können den Grundgedanken nie mehr wegbringen. Hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem Eurosystem jetzt in der EU. Deshalb ist es eigentlich auch ein sehr aktuelles Buch. Aber es ist eine von den originellsten und meiner Meinung nach also überzeugendsten Interpretationen vom Aufstieg der Nazis. Das ist eines. Das andere Buch, das ich auch ganz gut finde, und vor allem finde ich es natürlich auch gut, wie es um ein Schweizer Thema geht. Es geht um den Generalstreik. Das hat er zusammengeschrieben mit dem Journalist Martin A. Senn. Ein sehr guter Journalist, den wir gut kennen, der auch im Nebelspalter war. Aber da geht es um den Generalstreik. Der Generalstreik ist ja der grosse Streik in der Schweizer Geschichte 1918, der ausgebrochen ist, gerade am Ende des Krieges, wo es sehr viele verschiedene Interpretationen gibt. Und da hat Tobias Straumann und Martin Senn eine neue Interpretation gebracht, die irrsinnig interessant ist. Ich tue euch nicht mehr verraten. Er macht eben auch einen Vergleich mit anderen Ländern, Schweden, Norwegen, Holland und so weiter, die zeigen, was ist speziell in der Schweiz, was ist nicht speziell gewesen. Und am Schluss des Tages kommt eigentlich raus, das muss ich gleich sagen, es sind ein paar wenige Leute gewesen, die die Radikalisierung haben können erreichen. Und zwar sind es ein paar sehr, sehr linke Leute gewesen, wenige Leute in Zürich. Das hätte gar nicht müssen stattfinden, der Generalstreik. Das ist der wichtigste Schluss. Dominik.
Vielleicht noch als Ergänzung, oder? An der Uni Bern, bei der Beatrice Studer, Professorin für Neuzeitgeschichte, die ich studiert habe, hat man gewusst, wenn man an die Lizenziatsprüfung geht, an die mündliche, wenn du Generalstreik nimmst, Frauengeschichte oder Schweizer Außenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg. Wenn du eines von diesen drei Themen nimmst, dann hast du immer mindestens einen Fünfer. Das haben einfach alle gewusst. Ich habe dann Generalstreik genommen und habe dann die Bücher gelesen, die man zum Generalstreik damals gelesen hat. Das von Tobias Straumann und Martin Senn hat es noch nicht gegeben. Und das ist natürlich eine klassische linke, also der Generalstreik ist immer von linken Historikern angeschaut, beschrieben, und auch gefeiert worden als grosse Massenemanzipation. So habe ich es dann gelernt und selbstverständlich an meiner Prüfung, wo ich mehr als einen Fünfer gemacht habe, dann auf den Tisch gelegt und es ist alles wunderbar geworden. Und das Buch von Tobias Straumann und Martin Senn ist ein bisschen eine Bilderstürmerei, weil sie akribisch nachzeigen, wie das eben so nicht stimmt. Und es ist so differenziert, habe ich es einfach nie gelesen. Und es ist auch eine Zerstörung von dem linken Geschichtsbild, der Heiligsprechung von dieser angeblichen Volksbefreiung, die dort stattgefunden haben soll.
Genau, und wo auch eine von der wichtigen Thesen oder Lieblingsthesen von der Linken widerlegt hat, dass eben irgendwie eine gewisse Verelendung dazu geführt hat, dass die Leute sich mit dem Streik. Und das stimmt nicht. Man kann die Zahlen auch anschauen. Die Wirtschaft hat sich eigentlich schon wieder sehr gut entwickelt gehabt. Vor dem Streik. Die Ernährungssituation ist besser gewesen wie vor dem Streik. Nein, es ist zum grössten Teil politisch gewesen. Es ist politisch motiviert gewesen, der Streik. Man hat politisch wollen etwas ändern. Und da hat eine kleine radikale Minderheit sich können durchsetzen. Wie das übrigens bei den Linken häufig passiert. Das sehen wir heute auch wieder mit der Woke-Bewegung. Dass bei den Linken, da gibt es so, da kann ich selber auch als ehemalige Linke bestätigen, es gibt so einen gewissen Drang, dass immer die, die noch radikaler sind, noch militanter sind, sich durchsetzen. Weil der Grundkonsens von der Linken ist natürlich schon, die Welt ist absolut schlecht und bös. Und umso radikaler du so eine böse, falsche Welt willst verändern, desto höher dein Ansehen letztlich. Und desto stärker auch deine Argumentation. Deshalb, das ist ein Riesenproblem bei den Linken, dass eigentlich immer die radikalsten Kräfte können sich dann argumentativ gut durchsetzen. Und das ist auch im Landesstreik der Fall gewesen. Gut,
das ist, sind wir schon wieder beim Thomas Sowell, Conflict of Visions, oder? Die Utopie, die siegt dann auf der linken Seite und die ist am Schluss immer blutrünstig. Wenn die ersten Teile von der Bücherliste hören, dann tue ich es erst unten dran verlinken. Weil das ist wieder
das wäre gut. Genau. Und jetzt kommt ein anderes Buch, wo ich eine gewisse Befangenheit habe. Das ist ein Buch, das ich selber geschrieben habe. Das heisst, warum die Schweiz reich geworden ist. Jetzt weiss ich nicht mal, Dominik, hast du überhaupt gelesen?
Mal.
Ah gut, dann überlohne ich jetzt dir das. Ich gehe jetzt raus. Dann kannst du auch sagen, was für ein Schrott das ist. Nein, das Buch, das ist mein letztes Buch. Dominik, fang du mal an.
Ja, es ist halt auch ein bisschen eine Bilderstürmerei, weil die Thesen, die jetzt rumschwirren, die Schweiz sei nur wegen dem Bankgeheimnis reich geworden oder wegen der Sklaverei oder irgendwie so, oder du sehr akribisch und eben wirtschaftshistorisch zeigen, wie ist die Schweiz reich geworden, wie ist sie entstanden, welche Industrien, und ich meine, ich mache jetzt gleich ein bisschen ein Lob, auf der Gefahr hin, dass da die Leute sagen, ja, bist du im Chef einschleimen, aber nein, du erzählst die Geschichten, einerseits von Zürich, von der Textilindustrie, das ist mir sehr geblieben, oder wie die Protestanten vom Tessin auf Zürich kommen und dann in Zürich der einzige komparative Vorteil, den sie haben gegenüber den Zürcher, ist, dass sie Italienisch können, oder? Und dann gehen sie auf Italien und was machen sie dort? Industrieklau, oder? Also, du hast kein Detail erzählen, aber da geht es ziemlich blutrünstig oder zu und her und dann entsteht die erste. Also nicht die erste Textilindustrie, aber ein unglaublicher zivilisatorischer wirtschaftlicher Schritt. Ähnlich in St. Gallen mit dem einen Typ, der mit einem grandiosen Trick Zunft ausschaltet, ist ebenfalls wahnsinnig gut. Und ich meine, die Zahlen, die du dort drin hast, über die Ostschweizer Textilindustrie, also fünfstellig haben Leute geschafft für die, dann in relativ kurzer Zeit. Und dann der nächste Schritt ist dann die Industrialisierung, wo Zürcher auf Schottland gehen, dort noch das Abbrennen von einer Fabrik erleben, oder? Und zurückkommen. Und natürlich auch Sachen abzeichnen und mitnehmen. Und also, es ist eben immer, was ich dort ein bisschen gelernt habe, ist, die Schweiz hat immer aus dem Ausland Leute auch reingeholt. Wir brauchen Zuwanderung, kann man vielleicht auch aktuell sagen, oder? Aber wir haben immer die Rahmenbedingungen gehabt, dass die Leute, die gekommen sind, zusammen mit denen, die da gewesen sind, Unglaubliches erschaffen haben. Das ist, Basel gibt es auch noch als Beispiel. Du erzählst auch noch die Bankenwelt in Genf und so weiter. Es ist überall ein bisschen der rote Faden, den ich ein bisschen mitgenommen habe. Und wenn man den ein bisschen begriffen hat, dann kann man auch wieder ganz viele wirtschaftspolitische aktuelle Fragen kann man wieder stellen an die komischen Politiker, die Unternehmertum zu Tod regulieren oder zu Tod besteuern, das Eigentum der Leute wegnehmen. Und dann funktioniert das Erfolgsrezept meiner Ansicht nach halt nicht
mehr. Ja, man kann auch vielleicht, wir haben ja am Freitag eben über den neuen Rahmenvertrag oder die Rahmenverträge oder die bilateralen 3 oder die Rahmenabkommen 2.0. Ich muss da immer wieder nachdenken, was soll ich sagen? Wir haben ja über das geredet. Und ich glaube, das kommt in dem Buch wirklich stark raus. Ist klar, ist natürlich auch ein bisschen mein Anliegen. Die politischen Rahmenbedingungen sind da, wo die Schweiz wirklich speziell macht, und zwar seit langer, langer Zeit. Weil, und das ist den meisten Leuten nicht bewusst, und deshalb habe ich es auch gerne geschrieben und auch wiederhole es die ganze Zeit. Die Schweiz ist die älteste noch bestehende Republik in Europa. Das ist ganz exakt wichtig. Wir sind faktisch seit dem 14. Jahrhundert der Republik. Wir haben den Adel vertrieben. Wir haben eine dezentrale Eidgenossenschaft gehabt mit 13 alten Orten, wo alle unterschiedlich verfasst gewesen sind. Aber ein grosser Teil von denen, vor allem in der Innerschweiz, sind Demokratien gewesen. Und zwar richtige Demokratien. Es ist nicht wahr, wenn man da immer sagt, ja, die Landsgemeinde, das ist nichts gewesen, da hat da die Elite können machen, was sie wollen. Nein, das stimmt nicht, überhaupt nicht. Genauso wie eine Karin Keller-Sutter nicht alles machen kann, hat damals der Landammer von Uri nicht einfach alles können machen. Der musste in der Landsgemeinde Mehrheit bringen und für sich gewinnen. Und das ist nicht so einfach. Alle die Leute, die keine Ahnung haben von Politik, haben immer das Gefühl, das ist so einfach. Das ist schwierig gewesen. Die politischen Rahmenbedingungen, das ist der Kern vom Schweizer Erfolg. Und das ist etwas, wo du richtig sagst, oder? Das ist wirklich aktuell. Und deshalb ist ja auch die Anbindung an die EU so fatal. Das schadet uns viel mehr als einem Land wie Deutschland oder einem Land wie Belgien, wo die Tradition gar nicht hat, wo das Politische sowieso schon immer eigentlich schwierig war, wo andere Stärken haben. Die Länder haben andere Stärken. Aber unsere Stärke ist wirklich das Politische. Und wenn wir das aufgeben, dann gute Nacht am 6. Ja.
Nur noch als Ergänzung. Oder zu den Rahmenbedingungen gehören insbesondere die Institutionen. Das muss man einfach immer noch erwähnen. Und zu den Institutionen gehört der Föderalismus, Subsidiarität, direkte Demokratie, Gewaltenteilung und so weiter. Und das ist eben auch, das ist eine Gemengelage, wo durch die Verträge natürlich tangiert wird. Und ich bin sehr froh, letzte Woche habe ich mit dem Gerhard Schwarz über das geredet, im Fonds Federal. Und er hat gesagt, Verträge mit der EU, wo das politische System, die politischen Institutionen, die politische Kultur tangiert, nur tangiert, können wir als Unikat in Europa, das Wort gebraucht, können wir einfach nicht akzeptieren.
Ja, und ich will es auch noch einmal betonen, es ist gut, Institutionen, oder? Da gehört eben zum Beispiel das Milizprinzip dazu.
Genau,
und
das habe ich vergessen.
Geführt, und das ist auch uralt, oder? Das hat dazu geführt, dass bei uns Unternehmer immer einen überdurchschnittlichen Einfluss genommen haben auf Politik. Du hast St. Gallen erwähnt, wegen der Zünfte. Ich meine, Zürich war auch eine Zunftstadt. Zünftstädte sind alle kommerziell erfolgreicher gewesen als die sogenannten patrizischen Orte, wie zum Beispiel Bern oder Luzern. Erfolgreich war Schaffhausen, erfolgreich war St. Gallen, Zürich, Basel. Das sind Zunftstädte. Warum? Weil Zünfte natürlich sind zwar Handwerker gewesen, die Kartell gebildet haben und so weiter, aber sie waren näher bei der Produktion, sie waren näher beim Markt. Die haben immer gewusst, was wir politisch beschliessen, muss auch irgendwie funktionieren auf dem Markt. Und das ist die DNA von der Schweiz. Unternehmer haben bei uns immer eine grosse Rolle gespielt in der Politik, bis heute. Wenn man heute schaut, das haben wir vielleicht noch am Freitag noch zu wenig betont, wenn man schaut, woher kommt jetzt der Widerstand wieder gegen die neuen Rahmenverträge. Es sind Unternehmer. Autonomie Suisse ist ein Zusammenschluss von alles erfolgreichen Unternehmen, die zum grössten Teil auch im Export stark tätig sind. Dann natürlich der Freddy Gantner und der Urs Wirtlisbach und der Marcel Erni von der Partners Group. Das sind sehr erfolgreiche Unternehmer, die sich jetzt mit der Kompass-Initiative einschalten gegen die Rahmenverträge. Von der SVP muss man gar nicht reden, wo der Christoph Blocher und der Walter Frey eine grosse Rolle gespielt haben als Unternehmer und heute Tochter Magdalena Martullo eine grosse Rolle spielt. Das ist eine Stärke von der Schweiz immer gewesen. Das ist nichts Neues. Immer schon gewesen. Und es hat mit den Institutionen zu tun, die du vorher erwähnt und betont hast. Und von dem her, ja, würde mich freuen, ihr würdet das Buch lesen. Selbstverständlich bin ich auch kommerzielle Interessen daran haben. Wir sind ja nicht der Meinung, dass kommerziell etwas Böses ist. Im Gegenteil, wir glauben ja an Kapitalismus. Geht in den Buchladen und kauft das Buch. Das würde mich freuen und lesen es lesen. Und wenn ihr, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, wenn ihr gerne eine Widmung hättet von mir, einfach ein E-Mail schreiben, mir das schicken und ich schreibe eure Widmung in das Buch hinein. Würde mich sehr freuen. In dem Sinn, ja, das ist jetzt in eigener Sache gewesen. Aber ein anderes Buch, das ich auch noch möchte, wirklich rausstreichen und loben, ist im Prinzip ein bisschen die Fortsetzungsgeschichte von dem, was ich geschrieben habe. Das ist das Laboratorium des Fortschritts von Josef Jung. Josef Jung ist auch ein sehr guter Wirtschaftshistoriker, hat unglaublich viele Bücher geschrieben. Das Wichtigste ist natürlich eine gigantische, eine monumentale Biografie über Alfred Escher, einer der grossen Unternehmer und Politiker von der Schweizer Geschichte. Aber er hat auch ein irrsinnig gutes Buch geschrieben über die Wirtschaftsgeschichte von der Schweiz im 19. Jahrhundert.
Ja, das finde ich auch. Das ist hervorragend. Es ist ein bisschen dick. Man darf das, aber ich muss da sagen, ich habe es nicht ganz durchgelesen. Ich tue mir einfach ein bisschen schmökern drin. Es ist wirklich, es sind schöne Geschichten. Es geht um das, also die Schweiz ist eine Art wie ein Laboratorium vom Fortschritt auf der Basis von dieser Industrialisierung, die du ein bisschen beschreibst, wo die herkommt und was dann passiert. Und es ist auch eine Technikgeschichte bei ihm. Eine Tourismusgeschichte, die er bringt. Die Entwicklung von diesen Bergbahnen in der Schweiz kommt bei ihm vor. Überhaupt von der Bahn generell. Ich als früheriger Fitznau-Rigibahn-Kondukteur hatte sehr Freude gehabt an dem. Er erzählt auch von diesen Hoteliers aus der Innerschweiz. Also der glaube ich, Josef Durrer, Franz Josef Bucher geheissen, die Dynastien, die Hotels gebaut haben. später auch im Ausland. Also, wenn ihr mal auf Genua geht, dann seht ihr eine Bahn, die da auf den nächsten Hügel von Genua fährt, und die heisst Rigibahn. Und die heisst nicht einfach so Rigibahn, sondern weil zwei Obwalder die gebaut haben, die Rigibahn, ähnlich mit dem gleichen System wie die Rigibahn eben von Vitznau auf die Rigiufe. Und die haben die später dann als Stadt Genua für sehr viel verkauft. Es hat natürlich oben dran ein Hotel gehabt, es hat unten dran ein Hotel gehabt, für alle die, die auch noch leben wollten. Das ist eine ganz tolle Technik, Hotel und Wirtschaftsgeschichte, die Jo Jung da vorgelegt hat.
Genau, und jetzt würde ich aber noch betonen, eben, der Dominik ist ja Schweizer, also ein richtiger Innerschweizer. Und nicht, dass die Leute wieder das Gefühl haben, hey, von der Geografie von der Schweiz, keine Ahnung, wir wissen, dass die Rigi nicht in Obwalden ist. Es waren einfach Obwaldner gewesen, wo ich verstehe es zwar nicht, warum sie noch eine Rigibahn bauen. Die hätten ja müssen eine
Weil das der schönste Berg ist. Schau.
Genau, aber sie hätten müssen eine Tizisbahn bauen. Also Obwaldner. Nein, aber was wirklich, ich würde es auch noch eins betonen, vor allem auch, weil jetzt Festtag sind und ihr vielleicht in den Bergen sind und mit diesen Bahnen rumfahren, hey, denkt daran, das ist eine von den ganz grossen Pionierleistungen gewesen von der Schweiz. Die Erfindung eigentlich vom Tourismus, vom Alpentourismus, das sind mehr führend gewesen. Die Österreicher sind dann erst in den 50er Jahren, ja, in den 80er Jahren, ja, ja, lang gar nicht gewusst, was das ist. Jetzt sind sie uns leider überlegen. Aber früher haben sie es nicht gewusst. Aber es ist eine irrsinnige Geschichte, die Joe Jung wirklich brillant erzählt, wie die Hotels entstanden sind. Und vielleicht auch noch kleine Anekdoten, die mit dem zusammenhängen, die auch so, finde ich, auch eine schöne Geschichte. Wir haben ja heute einen von den grössten Lifthersteller von der Welt. Das ist der Schindler, wo in der Innerschweiz ja auch seine Fabriken hat und so weiter. Das ist eine von den erfolgreichsten Firmen heute von der Schweiz. Mhm. Und die ist in der Innerschweiz entstanden. Und da gibt es auch einen Zusammenhang mit dem Hotel natürlich. Weil die Hotellerie hat ja auch den Aufzug erfunden oder überhaupt nicht erfunden, aber nachher propagiert. Weil die Hotels, die haben alle in Höhe viel Stöcke gehabt. Und dann ist klar gewesen, es ist natürlich für die Gäste schon eine Zumutung gewesen, wenn man da 7 Stöcke rauf und runter muss laufen. Deshalb hat man den Lift erfunden. Und weil es in der Schweiz, in der Innerschweiz oder überhaupt in der Schweiz viele Kunden gegeben hat, Hotelkunden, die gerne die Lift gehabt haben, hat der Schindler eben auch einen guten Heimmarkt gehabt und hat so können seine fantastischen Lift entwickeln, hat aber sehr schnell sofort angefangen zu exportieren. Was auch typisch ist für die Schweiz, wir exportieren sofort, weil wir haben einen kleinen Binnenmarkt. Das muss uns nicht der EU-Befürworter heute schon erklären, es war immer schon der Fall gewesen. Gut, das war die Bücherliste mit vielen Schweizer Büchern zu der Schweizer Geschichte, die ich also alle empfehlen kann. In dem Sinn wünschen wir euch immer noch schöne Festtage. Geht in den Buchladen, kauft die Bücher, studiert, könnt uns Fragen schicken, könnt uns schicken zum Signieren. Natürlich nicht alle, ich kann nicht alle signieren, so ist es nicht. Einfach mein Buch kann ich signieren. Nein, in dem Sinn wünsche ich euch immer noch gute Ferien. Das war es, Bern einfach spezial. Bücherliste mit dem Dominik Freusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Und wenn ihr die Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Und zweitens, könnt ihr euch nie schämen, wenn ihr die Schweizer Geschichte etwas vom Interessantesten findet, was es überhaupt gibt. In dem Sinn, merci vielmals, macht's gut.
Das war Bern einfach gewesen.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch